Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen.
Kennen Sie das? Manchmal fällt einem ein Buch in die Hände. Man liest darin und ist begeistert, weil das Buch so viele aktuelle Perspektiven und Handreichungen bietet. Tja, und dann wird einem auf einmal klar, dass das Buch schon einige Jahrzehnte alt ist. Heute geht es um menschliche Werte und um ein Manuskript eines Wertewissenschaftlers, das jetzt endlich auch auf Deutsch vorliegt. Ja, und damit willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development. Mein Name ist Burkhard Benzmann und ich begleite unternehmerische Menschen vor allem in Veränderungssituationen. Mein heutiger Interviewgast ist erneut Dr. Ulrich Vogel, Chef von Profiling Values, einem Unternehmen, das wertebasierte Personaldiagnostik anbietet. Mit Uli, das wissen die langjährigen Hörerinnen und Hörer, habe ich schon einige Podcast-Episoden gemacht und ich bin in Kürze übrigens auch bei ihm in seinem neuen Podcast zu Gast. Die Links setze ich in die Shownotes. Auf geht's! Uli, erstmal willkommen im neuen Jahr.
Ja, herzlich willkommen, Burkhard, und das Allerbeste für dich in 2024.
Danke, igualmente. Gleich an dich zurück. Wir haben es nicht geschafft, auf dieselbe Insel zu kommen. Also du kennst es ja von meinem Podcast, dass ich mal sage, wo bist du gerade und wo sind wir? Wir sind auf den Kanaren. Ich habe nicht gemessen, wie viel wir entfernt sind. Du bist auf deiner Insel, ich bin auf meiner Insel.
Ja, ich bin auf Teneriffa und da auf der Ostseite und du bist ja Lanzarote und das sind so wie ich das abschätze, so ungefähr 120 Kilometer.
Ja, gut, das dann sollte auch das Recording klappen, mehr oder weniger. Man genau, wundert sich manchmal, mal schauen. Wir haben heute unter anderem im Fokus, denn wir haben uns ja nun schon, die Hörerinnen und Hörer wissen das, schon oft unterhalten in meinem Podcast und ich bin demnächst ja auch bei dir zu Gast. In deinem neuen Podcast können wir ja vielleicht gleich noch ein bisschen Werbung für machen. Ja. Ich würde gerne über dein neues Buch, das du als Herausgeber herausgegeben hast, darüber sprechen. Und ich würde aber gern starten, ganz einfach, so ein bisschen mit einem Rückblick auf 2023, wenn das für dich okay ist.
Super.
Ja, vielleicht der Start, was waren für dich in 2023 Highlights und wenn du magst, vielleicht auch Lowlights, je nachdem.
Ja, klar darf man die nicht verschweigen, aber wenn du jetzt nach Highlights zuerst fragst, nehme ich das auch gleich zuerst. Vielleicht, wenn man die Globalbühne betrachtet und danach gehe ich auf meine eigene Bühne, ist natürlich dieser KI-Durchbruch mit ChatGPT und Konsorten in der Anwendung schon echt was gewesen, was gepusht hat, auch mich überrascht hat und ich nutze es auch, vielleicht jetzt noch nicht so intensiv wie andere, aber das finde ich schon ziemlich spannend, um es mal so zu sagen. Auf unserer Firmenebene haben wir unsere neue Zertifizierung launchen können, die sozusagen bei der Ausbildung von Profiling Values einen fliegenden Einstieg gewährleistet. Das heißt also, man kann von einem Tag auf den anderen in diese Ausbildung rein, die hybrid ist, mit vielen Live-Terminen im Jahr, mit vielen Videos, aber selbst steuern kann man dort Lerntiefe und Lerngeschwindigkeit. Mhm. Und vielleicht noch ein weiteres Highlight, ein Kooperationspartner von uns, die Retencon AG, da kenne ich den Gründer schon sehr, sehr lange und da ist der Zugang zu den HR-Leuten sehr, sehr gut und wir haben jetzt eine strategische Partnerschaft geschlossen und seither, das ist seit der Mitte des vergangenen Jahres, rede ich mit so vielen HR-Leuten wie noch nie und es macht richtig Spaß, hier so eine neue Gruppe so zu erschließen. Lowlights vielleicht, ja, an manchen Stellen war es durchwachsen von der geschäftlichen Seite dieses Jahr und auch das letzte Quartal, wo dann der Nahostkrieg dazu kam. Ja. Das merkt man bei uns als Systemanbieter schon relativ schnell, dass die Leute dann sagen, nee, also jetzt bestelle ich erstmal nichts, jetzt halte ich mal die Sachen zusammen. Das sind vielleicht so auf den Punkt gebracht.
Ja, also ich bin, wir kommen sicherlich auch darauf nochmal, vielleicht bin ich da ein hoffnungsloser Optimist. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir in diesem Jahr eine positive Überraschung haben werden, was die Konfliktherde betrifft. Das ist aber mehr ein Gefühl, vielleicht ist es auch mehr ein Wunsch. Ich bin zuversichtlich, dass es zu Lösungen kommen wird, einfach auch. Und ich glaube, dass dann auch die ganze Welt wieder so einen Hoffnungsschub bekommt. Vielleicht sollten wir es uns alle wünschen, damit das dann auch in Erfüllung geht. Solche Sachen wirken ja manchmal auch.
Ja. Ja, ich bin da auch voll dafür. Ich meine, du weißt ja, ich bin ja eigentlich studierter Politikwissenschaftler, auf internationale Politik spezialisiert, da habe ich auch promoviert. Und das Ganze ist natürlich komplex, aber man darf in diesem Szenario durchaus auch zuversichtlich sein, um ja, allein schon um den ganzen Horrorszenarien was entgegenzusetzen. Natürlich gibt es Risiken, aber die Welt war noch nie risikolos. Ja. Aber es gibt auch Gründe für Zuversicht.
Ja, also ich las in einem Artikel in der Welt von einem Franzosen, ein Buch geschrieben auch darüber, leider nur auf Französisch, da ist mein Schulfranzösisch nicht ausreichend. Da ging es darum, dass er sagte, Mensch, die Deutschen haben irgendwie Freiheit für Sicherheit eingetauscht. Ist, glaube ich, auch so ein Punkt dabei, wo man sich nochmal selbst überlegen muss. Wir sehen es ja ein bisschen aus der Ferne hier von den Kanaren aus. Ja, Mensch, Leute, jetzt mal Hintern in der Hose. Wir müssen etwas tun. Wir müssen auch wagemutiger wieder werden. Das wäre für mich übrigens auch so ein Punkt für 2024, wirklich mutig wieder zu werden und die Chancen auch zu sehen.
Ja, und loszulegen.
Ja, und loszulegen. Das bringt mich auf das Stichwort. Du kennst ja wahrscheinlich meine Vierung, wo ich dann immer frage, was willst du weitermachen? Was willst du anders machen? Was willst du neu machen? Und was willst du nicht mehr machen? Gibt's was Besonderes, wo du sagst, was willst du weitermachen in 2024?
Ja, also wenn ich jetzt meine Firma angucke, ich habe einige Jahre davor so ein bisschen experimentiert im Marketing und es war nicht immer alles so wahnsinnig gut. Und das haben wir im vergangenen Jahr jetzt so auf die Spur gesetzt, dass es wirklich solide und gut und stimmig und konsistent ist. Und das möchte ich so weitermachen wie bisher. Also Marketing wäre die Konstante jetzt, weil das braucht dann ja auch ein bisschen Zeit. Klar. Das anders machen war ja die zweite Frage. Da vielleicht so ein Produkt mit Änderungen oder Ähnliches. Und da hatte ich ja unsere Zertifizierung vom letzten Jahr schon angesprochen. Und ich bin jetzt gerade fertig geworden, auch die englische Version haben. Das heißt, wenn jetzt ein japanischer Berater oder HRler, der des Englischen gut mächtig ist, Lust hat, Profiling Values zu nutzen, dann kann er das komplett in Englisch genauso wie im Deutschen entsprechend tun, auch mit Live-Terminen und mit Tutor. Und das ist ein Punkt, wo ich jetzt sage, in diesem Jahr, da liegt ein Schwerpunkt drauf.
Cool.
Und neu machen, da will ich ein bisschen auf mich achten, mich fokussieren. Vielleicht muss ich da öfters mit dir sprechen, bei der Selbstführung
gerne
noch ein bisschen reinzugehen. Also da war schon letztes Jahr ein bisschen arg an der Energie sozusagen gezehrt. Mhm. Und letzte Frage, was willst du nicht mehr machen in 2024? Du weißt ja, ich habe die letzten 7 Jahre sehr stark auch im Rahmen von Führungskräfteentwicklungsprogrammen mich betätigt, Konzeption, aber auch Durchführung von Führungskräftetrainings. Das war richtig schön und hat auch Spaß gemacht. Daraus ist ja auch mein Buch gespeist worden vom Frühjahr des letzten Jahres. Wir hatten drüber gesprochen.
Genau, wir hatten es ja im Podcast. Ich packe auch den Link in die Shownotes, sodass man gleich draufklicken kann.
Ja, und ich habe festgestellt, darf nicht auf zu vielen Hochzeiten tanzen. Deswegen ist die Frage auch hier verbunden mit, was willst du neu machen, mich fokussieren, was willst du nicht mehr machen. Diese zeitaufwendigen und auch kräftezehrenden Führungskräfteprogramme eher punktuell Hilfestellung geben und mich auf Systemanbieter profilieren.
Ja, finde ich einleuchtend. Lass uns zum Anlass letztlich auch kommen. Ich bekam es mit. Du hast über Robert S. Hartmann, der ja nun auch der Begründer ist eigentlich des Ganzen, was du machst. Das kannst du aber gleich kompetenter selber erzählen. Du hast über Robert S. Hartmann gearbeitet insofern, dass du sein Buch herausgegeben hast in der deutschen Version. Ich hoffe, das habe ich so richtig wiedergegeben. Das heißt, Freiheit zu leben. Und für mich wäre es spannend, wenn du den Hörerinnen und Hörern vielleicht so kurz erstmal eine Einführung gibst. Wenn der Name vielleicht bei dem einen oder anderen schon klingelt, worum geht es sozusagen und warum war es Zeit, jetzt das Buch rauszugeben?
Genau, um die Leute, die Hörerinnen und Hörer, die noch gar nichts von ihm gehört haben, ganz kurz sozusagen abzuholen. Robert S. Hartmann war ursprünglich gebürtiger Berliner, der dann über Umwege in den USA gelandet ist, emigriert ist und ja Wertewissenschaftler war, ursprünglich Philosoph. Und in der Philosophie ist das Thema Werte ja etwas, was seit Tausenden von Jahren entsprechend behandelt wird. Aber es wurde nie richtig geschafft, das systematisch zu durchdringen, diese Wertelandschaften, ich sage auch manchmal Wertedschungel. Mhm. Und Hartmann war derjenige, der als erstes in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts eine Wertesystematik, die auch rechenbar ist, also die man mathematisch unterlegen kann mit 3 Wertedimensionen, 18 Werteperspektiven entwickelt hat und dadurch wissenschaftlich geworden ist. Und darauf fußt letztendlich auch das Instrument Profiling Values, was ursprünglich auf der Basis des Hartman Value Profiles entwickelt wurde. Und das hat er gemacht, unter anderem. Er hat aber auch viele andere Dinge gemacht und war in seinem Todesjahr 1973 auch für den Friedensnobelpreis nominiert, ist dann aber eben im September verstorben. Das vielleicht zum Hintergrund und das Buch Freiheit zu leben, die Robert Hartman Story, ist eigentlich sein, ich sag mal, lesbarstes Buch. Mhm. Man muss es so ausdrücken, die anderen Sachen wie The Structure of Value und ähnliche Dinge sind sehr, sehr kompliziert teilweise und ja, philosophische Fachsprache. Aber dieses Buch im Original, Freedom to Live, The Robert Hartman Story, hat mich 2009, als ich davon gehört habe, das habe ich verschlungen und das hat mich richtig berührt. So berührt, dass ich schon, ich glaube in 2011, den ersten Plan hatte, das zu übersetzen, rauszubringen. Das ist aber damals irgendwie dann stecken geblieben mit zu wenig Ressourcen und so weiter. Mhm. Und es hat einfach eine Zeit lang gebraucht. Worum geht's in seinem Buch und was macht das Buch so sympathisch? Der erste Teil ist rein autobiografisch. Also da geht es darum, Geburt in 1910, Erster Weltkrieg als Kind, ja, den Kaiser gesehen, dann die Zwischenkriegszeit, dann die Flucht vor den Nazis, ne, und der Gedanke, der immer dahinter steht, ist, sagt mal, wie kann es sein, dass Herrschende ja die Lebensfreiheit eines Menschen so beschränken können, dass sie Macht darüber haben, sie in den Tod zu schicken, in den Krieg zu schicken. Und die Leute waren ja im Ersten Weltkrieg richtig teilweise kriegslüstern und das war alles sehr militaristisch ausgerichtet. Und er legt wirklich in wenigen Seiten und sehr, sehr eindrücklich und auch berührend, dass das nicht sein darf und dass das eine Verkehrung der Werte ist. Beschreibt seine Geschichte dann über Skandinavien, wo er für Walt Disney das Geschäft aufgebaut hat und dann nach Mexiko ist, ebenfalls für Walt Disney, und dann 41 in die USA, um dort dann philosophisch wieder tätig zu werden. Also der erste Teil, das erste Drittel ist biografisch, aber super Page-Turner, wie ich meine, und einfach historisch und damit auch wertehistorisch relevant. Und das zweite Drittel ist dann seine Wertetheorie, einfach erklärt, so einfach, dass es wirklich jeder verstehen kann und auch angewandt aufs Geschäftsleben, Schrägstrich auch Privatleben. Also da gibt's ja auch, ich sag mal, Wertereibungen und Werteunterschiede. Und er nennt diesen Abschnitt George and Everyone's Problem. Also George ist sozusagen sein Protagonist, der einen schlechten Chef hat und nicht genau weiß, wie er da weiterkommt und so. Und das kann man sich dann natürlich denken. Und da wird wirklich genau herausgearbeitet, wie viel schief läuft in der Wirtschaft und was an Führungsmängeln da sind, ja, und was auch die Arbeitskraft der Leute entsprechend schwächt und dass eben die Ausbeutung der Mitarbeitenden ein extremer Faktor ist. Er war in den 40er Jahren schon in einem Verband tätig zum Profit Sharing. Also da haben sich Unternehmen zusammengetan, die bewusst gesagt haben, hey, wir müssen die Mitarbeitenden am Gewinn beteiligen, um alles weiterzuentwickeln. Also das ist der zweite Teil, der sich mit seiner Theorie und eigentlich dem Business beschäftigt. Das Manuskript ist vor 60 Jahren entstanden. Wenn man das liest, sagt man, das ist 1:1 die Probleme von heute. Und
Genau. Das war genau cool. Das, was ich gedacht habe. Ich dachte, Mensch, das Buch ist ja komplett aktuell.
Ja. Und es wird im dritten Teil dann eigentlich nochmal aktueller, Burkhardt, wo er dann die Theorie auf Weltprobleme, auch damals aktuelle, projiziert. Also da ist natürlich der Kalte Krieg, spielt da eine ganz starke Rolle. Aber er guckt auch in die Geschichte und er guckt auch auf Religion, was das mit Werten zu tun hat. Und so ist dieser dritte Teil dann, der dann quasi im Kalten Krieg endet, 1963, dann auch Kuba-Krise da und in der Zeit und so weiter davor. Und das ist ein schöner Dreiklang, der wirklich am Ende sagt, verflixt nochmal, wir haben die Möglichkeit, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und wir müssen bei uns anfangen, wir müssen es tun und können nicht immer nur lamentieren über das, was alles schiefläuft.
Also ich erinnere mich an meinen Deutschlehrer damals, der, wenn wir den Buchtitel jetzt mal auch zum, also Freiheit zu leben, nochmal in den Fokus rücken, der mir immer damals sagte, es gibt eigentlich zwei Freiheiten. Es gibt die Freiheit von und es gibt die Freiheit für. Und das ist bei mir immer sehr hängen geblieben. Also die Freiheit von Unterdrückung, was weiß ich, Tyrannei und so weiter, aber auch die Freiheit für, nämlich das sich entfalten, also der Potenziale, die da sind, der Möglichkeiten, die einem auf dem Lebensweg begegnen. Und das, finde ich, scheint in dem Buch auch sehr gut durch, die verschiedenen Aspekte auch.
Ja, absolut. Ich sag gern, wir haben überhaupt keinen Mangel an Talent der Welt, sondern wir haben einen Mangel einmal natürlich auch an konsequenter Talententfaltung. Ne? Also viele könnten mehr aus sich rausholen. Auf der anderen Seite aber eben auch dieses, die Systeme, die drumherum sind, die letztlich teilweise eben auch diese Potenzialentfaltung verhindern. Da ist sehr, sehr viel, was man, ja, im Englischen heißt es immer so schön, unleash the potential, also es zu entfesseln, loszulassen. Und wir hätten so viel Luft nach oben, aber da muss man eben mal ein bisschen genauer hingucken, und das tut er, ja.
Also von daher, ich in der Summe, ich finde es hochgradig aktuell tatsächlich, und manchmal hilft es ja sozusagen, ein bisschen Zeitverschiebung da drin zu haben, also nicht nur räumliche Verschiebung, um eine andere Perspektive zu kriegen, sondern auch eine Zeitverschiebung. Du kennst ja meinen, es geht ja viel um Selbstführung auch in dem Buch, finde ich jedenfalls. Du kennst ja meinen Ansatz der Selbstführung, vor allen Dingen auch mein Modell mit den 7 Feldern, die ich dann wie so Brenngläser ja benutze, um zu sagen, das sind alles Aspekte von Selbstführung, die eine Rolle spielen können. Und wo wir, ich sag mal, in dem einen Fall vielleicht Vision, Mission vollkommen klar sind, Körper, Seele, Geist vielleicht aber auch rumluschen, so ungefähr. Gibt es da Parallelen zwischen so einem solchen Ansatz und dem Ansatz von Hartmann?
Ja, es gibt Parallelen, Überlappungen. Vielleicht, wenn ich in 2-3 Sätzen mal das Schema oder die Matrix erkläre, die ich von Hartmann habe, und dann projizieren wir es mal eben auf deine 7 Brenngläser, was ich übrigens ein tolles Bild finde mit der Linse, die da sozusagen arbeitet. Also wenn sich die Hörerinnen und Hörer einfach mal vorstellen, dass es 3 Wertedimensionen gibt, also dass es das Menschliche gibt, das hat alles zu tun mit Spüren, Fühlen, Erleben, all das, was unser Menschsein eben ausmacht. Ja, das sind so Dinge wie Inspiration und natürlich auch Liebe drin und so weiter. Die 2. Wertedimension ist die praktische, das ist also das Funktionale, wie wir in der Lage sein können, in unseren Rollen oder auch mit den Dingen um uns herum, die wir zusammenstecken, funktionieren, Dinge zum Funktionieren bringen können und dadurch Mehrwert zu erzeugen, wenn wir gleich die Brücke zu dir auch haben. Und drittens schließlich die grundsätzliche, oder Hartmann nennt sie die systemische Wertedimension, dass wir als vernunftbegabte Wesen auch hinter die Kulissen schauen können, der Physik, also nicht nur beobachten können, wie was funktioniert, sondern auch die Grundsätze dahinter erläutern können. Und man könnte diese 3 Dimensionen auch mit den Körperteilen, Herz für das Menschliche, dann die Hand für das Praktische und dann das Hirn, unser Verstand, für das Systemische sehen. Also diese 3 Wertedimensionen, Herz, Hand und Hirn. Und jetzt projiziert auf 2 Werteräume, also außerhalb unserer Haut, wenn wir auf die Welt blicken, oder innerhalb unserer Haut, wenn wir auf uns selbst blicken. Und Selbstführung ist ja das Thema, aber es hat eben auch mit unserem Blick nach draußen mit zu tun. Und wenn ich zum Beispiel die menschliche Wertedimension nehme und projiziere auf den äußeren Werteraum, dann stelle ich die Frage, ja, wer ist denn da um mich herum? Welche Einzigkeit, welcher Mensch? Und wenn ich das verstehen kann, dann bin ich eben empathisch. Wenn ich die Frage, wer bin ich selbst, also nach innen stelle, meine Einzigartigkeit, dann geht es um mich und meine eigenen Bedürfnisse und um die Achtsamkeit. Nun, diese 6er-Matrix dann mit praktischem Denken weitergeführt und Rollenverständnis im Systemischen weitergeführt mit strukturiertem Denken und dann schließlich mit Steuerung, wohin man will. Dann, wenn wir das jetzt mal drauflegen auf deine 7, du hast die Vision und Mission ja im Zentrum bei dir schon angesprochen.
Genau.
Da sind wir sehr stark im Kopf, im Denken, ne? Weil da müssen wir Weitblick haben. Und da würde ich sagen, ist das Systemische sehr, sehr stark. Beim Mehrwert, den ich vorher schon angerissen habe, ne, da sind wir sehr, sehr stark im Praktischen. Und du hast ja auch das Feld Körper, Seele, Geist. Ja, da ist dann letztlich aber alles 3 drin. Ne? Weil der Körper wäre für mich ja die Hand, mit der wir tun, die Seele, ist unser Herz und der Geist dann wieder des Herrn. Ne? Mhm. Also du siehst, hier haben wir unterschiedliche Ausdrucksweisen eigentlich von ja so Grundprinzipien, die man hier sehr gut miteinander verbinden kann, wie ich meine.
Also der war auch mein Eindruck. Ich fühle mich ja immer bestätigt dann oder auch nicht. Also ich suche ja danach, mich daran zu reiben. Und ich finde, dass du kennst es ist ja einfach hilfreich, wenn man wie so eine Art Instrumentarium hat, um nicht komplett rumzueiern, sondern zu sagen, ja, damit kommen wir in vielen Fällen schon gut klar. Also wenden wir das an, es hat sich bewährt im Alltag. Aber auf der anderen Seite sind wir beide ja auch geprägte Wissenschaftler. Wir wollen ja auch immer falsifizieren und feststellen, ist das vielleicht verkehrt an der Stelle oder gibt's was anderes, was besser ist. Also ich fand das hilfreich, einfach auch das nochmal quer zu lesen. Und ja gut, wir bedienen uns sicherlich auch, wenn man so will, an ähnlichen Quellen und Modellen. Und deswegen, glaube ich, harmoniert das auch ganz gut. Ich bin ja.
Da bin ich völlig deiner Meinung.
Das ist ja schon wieder eine Weile her, aber so lange dann doch auch nicht, wo ich mir gedacht habe, du bist ja ein fleißiger Mensch, denn ich musste ja erstmal nachgucken. Du hast jetzt das Buch veröffentlicht, aber dein eigenes Buch mit dem Titel Schlüsselfaktor Value-Based Leadership ist ja auch noch gar nicht so lange her. Ich musste mal eben checken, das war meine Episode SF 184 vom Mai letzten Jahres. Und da haben wir ja auch über dieses Buch gesprochen. Wir haben es eben ja auch 2-3 Mal schon erwähnt an der Stelle. Und die Frage, die mir auf der Lippe liegt sozusagen, ist, wie ergänzen sich die beiden Bücher aus deiner Sicht?
Ja. Also ich kannte ja Freedom to Live im Englischen eben schon sehr viel früher, was mich ganz stark geprägt hat, dann auch in der Führungskräfteentwicklung die Prinzipien von Hartmann anzuwenden. Und insofern ist dann bei meinem Buch von jetzt März ist es rausgekommen, 2023, das ist sehr stark von Hartmann durchdrungen. Also da fange ich wirklich an, natürlich die Wertelandschaft zu skizzieren, um nachher festzustellen, ja, da muss man systematisch ran. Ich erkläre die Wertedimensionen und auch die Werteperspektiven und entwickle daraus dann Instrumente, beginne dabei auch bei einem Selbstführungskonzept. Das ist im 2. Kapitel meines Buchs, das haben wir auch damals im Podcast besprochen, gibt es auch eben einige Felder, da auch Überlappungen sicher sehen und gehe dann aber eben in sehr stark in die Praxis rein. Wie kann ich denn jetzt als Führungskraft, was sind überhaupt die wichtigsten Aufgaben, wie kann ich dann einzelne Leute führen, wie kann ich Teams führen, wie kann ich Organisationen steuern? Und Hartmann ist da für mich immer so ein, ja, so eine Art Raster, durch das ich die Konstellation betrachte. Und mir ist wohl bewusst, es ist ein Modell. Ja? Und ein Modell ist ja nicht die Wahrheit. Und ein Modell kann ja auch nichts Einzigartiges abbilden. Aber es ist für mich ein Hilfsmittel, die Fragestellungen zu lösen, die in der Führung auf den Nägeln brennen. Und ich kann ganz klar sagen, also ohne Hartmann hätte ich niemals dieses Buch schreiben können. Mir wurde auch schon mal gefeedbackt, dass ich da ein bisschen zu viel von ihm drin habe. Mag sein. Aber ich habe es dann garniert mit vielen Erfahrungen, auch die ich in den letzten 25 Jahren in der Beratung gemacht habe, auch persönlichen Stories, so dass es und auch ein paar Übungen, wo die Leute richtig rangehen können, so dass ich glaube, es ergänzt das Buch von Hartmann selber durch eine praxisnahe, jetzt moderne, in der Gegenwart stattfindende Projektion.
Also ich habe es ja schon in der Episode SF 184, auch da, wie gesagt, Link packe ich in die Shownotes, da habe ich es ja schon gelobt, in deinem Buch, weil ich es eben auch handfest finde. Es ist so ab den Seiten 80 rum ist Selbstführung nochmal sehr, auch finde ich, elementar angegangen und beschrieben und auch benutzbar gemacht. Also insofern, das fand ich gut. Mir leuchtet das ein. Also wir kennen es ja beide von wegen Bücherschreiben. Manchmal ist es ja so eine innere Lust oder das ist dran, sowas in der Stelle. Ich finde so als Außenstehender, dass die beiden Bücher sich gut ergänzen. Wir können es ja mal umdrehen. Wenn du den Hörerinnen und Hörern, die ja nun einfach zum großen Teil auch Führungskräfte sind, Entrepreneure sind, unternehmerische Menschen sind, warum sollten die eines der beiden Bücher, hast du eine Vorliebe, so nach dem Motto, fang mit dem Buch an oder sowas, warum sollten sie es lesen? Also sei jetzt hemmungslos in Sachen Selbstwerbung.
Ja, ich würde sie tatsächlich nebeneinander legen und man kann sie sogar gleichzeitig lesen. Da würde ich jetzt nichts vorziehen, aber vielleicht um ein paar Punkte zu nennen aus der Nutzenperspektive, darum geht es dir ja gerade, würde ich es mal so versuchen auf den Punkt zu bringen. Es ist eine einfache Systematik, die wirklich jeder verstehen kann, ja, in diesem Wertedschungel, in dieser Wertelandschaft, die gerade ja in den letzten Jahren wirklich so schwierig und komplex geworden ist. Mhm. Und das gibt dem Leser, der Leserin so eine Art von Kompass oder auch ein Radar an die Hand. Kompass zur Orientierung für mich selber und Radar, um aufzupassen, hey, was kommt denn da auf den Schirm? Und was ist denn da unter Umständen gefährlich oder wertemäßig bedenklich oder geht gar nicht? Also das wäre so mein Punkt 1. Einfache Systematik, um Kompass und Radar in der Hand zu haben. Mein zweiter Punkt als Nutzenpunkt, ich habe es jetzt mal so genannt, Menschlichkeit gewinnt. Und das kommt einfach raus, dass es nichts nutzt, nur irgendwie die Kohle zu machen oder nur irgendwo irgendwas um der Sache willen oder um der Macht willen, sondern dass das eigentlich unser Urgrund ist und der wird hier sehr systematisch, aber eben auch herzlich menschlich dargelegt und auch praktisch. Und der dritte Punkt aus meiner Sicht ist eben, habe ich vorher eigentlich schon indirekt angerissen, mit der Historische, was man hier lernen kann. Das Manuskript ist 63 geschrieben, dann wurde es im Englischen erst 93 veröffentlicht. Also alles posthum gewesen, hat der Albert Ellis gemacht aus dem Institut drüben. Und jetzt wieder 30 Jahre später, eben 23, habe ich es übersetzt und im Deutschen veröffentlicht. Und jedes Mal stand auch im Vorwort von 93 schon drin, ist top aktuell. Und da kann man mit den, ich glaube, es sind gerade mal 200 Seiten, sehr viel Nutzen in sehr schneller Zeit bekommen.
Ja, finde ich, wie gesagt, als derjenige, der sie gelesen hat, ich finde das nachvollziehbar an der Stelle. Auf der anderen Seite wird sich der eine Hörer oder die andere Hörerin dann sagen, boah, ich habe so nur so knappe Zeit. Jetzt nochmal auf den Punkt gebracht, ich bin praktischer Unternehmer, ich habe 100 Leute, sagen wir mal, ich habe ganz wenig Zeit. Mein Tipp wäre jetzt aus meiner Sicht wahrscheinlich tatsächlich erstmal dein Führungsbuch zu lesen, also Schlüsselfaktor Value-Based Leadership, oder? Und dann könnte man die Story von Hartmann noch viel besser verstehen, wenn man das nachher liest.
Ja, das ist ein Ansatz auf jeden Fall. Oder eben, man kann es natürlich auch an verschiedene Zeiten binden. Also mein Buch würde ich tatsächlich empfehlen. Und meine Frau liest Bücher, die sie richtig durcharbeiten will, auch meistens morgens. Also da nimmt man sich eine halbe Stunde und macht es über ein paar Tage hinweg, damit man richtig gleich praktisch das mitnehmen kann. Am Abend vielleicht mal oder am Wochenende, wenn man dann doch vielleicht mal am Schaukelstuhl oder irgendwo sitzt, da würde ich dann den Hartmann eher nehmen, weil er halt einfach philosophisch tiefer ist und historisch dann auch breiter. So kann man es vielleicht auch sehen.
Hast du wunderbar auch verkauft jetzt, im positiven Sinne. Also ist ein Kompliment. Zur Abrundung. Das ist ja auch so ein bisschen Tradition bei mir, dass ich sowohl dich oder überhaupt auch meine anderen Gäste gerne frage, ob es noch zwei oder drei sehr handfeste Tipps für die Hörerinnen und Hörer gibt. Und ich würde das mal so ein bisschen an das eigentlich anknüpfen, was wir am Anfang gesagt haben, auch Zuversicht zu haben, Selbstvertrauen, sowas in der Art. Also wie kann ich als unternehmerischer Mensch, ich werd diesen Podcast ganz schnell zeitnah auch schneiden und ins Netz stellen, sodass es noch wirklich frisch im Januar ist. Wie kann ich als unternehmerischer Mensch kraftvoll und auch zuversichtlich ins neue Jahr starten? Was kannst du da uns mitgeben?
Ja, fallen mir jetzt spontan mal drei Punkte ein. Der erste Punkt, der Begriff ist ja jetzt schon öfter kursiert, diese Stapelkrisen, die wir jetzt haben in den letzten Jahren, die sich da so übereinander legen und so weiter. Ich sage, liebe Leute, die machen uns alle resilienter, wie es einfach immer so ist durch Krisen. Und das ist für mich machen und nicht hadern. Also mein erster Punkt wäre, machen, nicht hadern, nicht da zu lange rumtun, sondern mit der Zuversicht, gut, dass du den Begriff nochmal gebracht hast, loslegen. Ja, und der zweite Punkt, der ist bei mir der Fokus. Habe ich ja vorher bei mir persönlich mal angerissen, aber ich würde sagen, auf Kernkompetenzen fokussieren, nicht den Bauchladen, nicht hier noch eine Chance und da noch eine Chance. Nee, es muss darum gehen, hier, also die Unternehmen sterben manchmal eher an Übersättigung von Chancen, ja, wie Jim Collins das so schön auch ausdrückt in seinem From Good to Great, sondern man muss das sogenannte Igel-Prinzip, so nennt er das, finden, also seine absolute Kernkompetenz, was man am besten wirklich kann, was einen wirtschaftlichen Hebel hat und wofür man auch Passion hat. Ja. Also deswegen weglassen und wirklich mit dem größten Hebel, mit diesen drei Punkten, die den Kern ausmachen, loszugehen, wäre mein Punkt zwei. Mhm. Mein dritter Punkt, der mir gerade einfällt noch, ist, jeder hat ja so als Unternehmer seine Zielgruppe, seine Kunden, seine Interessen, seinen Markt und so weiter. Die Werte, die diese Zielgruppe, diese Kunden, dieser Markt tatsächlich momentan bewegt. Also mehr reinzuhören, zu spüren, was ist den Menschen wichtig? Nicht nur jetzt, was durch das Produkt des jeweiligen Unternehmers jetzt, der drüber nachdenkt, erreicht werden kann, sondern ein bisschen breiter diese, ich sage jetzt im Positiven, Wertebefindlichkeit der Menschen zu erspüren und darauf auch einzugehen, weil das letztlich Beziehungen stärkt. Und das ist ja mein grundsätzliches Credo oder meine Mission, die Arbeitswelt menschlicher zu machen.
Ja, also danke dafür, auch im Namen der Hörerinnen und Hörer. Dann wäre meine finale Frage sozusagen, was steht bei dir an in nächster Zeit? Also so was bringen die nächsten Monate? Ich hoffe, dass in den nächsten Monaten du irgendwann auch wieder mal einen Flieger nimmst rüber auf meine Insel und wir uns dann hier nochmal einfinden. So.
Ja, das mache ich auf jeden Fall. Aber wenn du sagst, Kanaren, also mein erster Schwerpunkt jetzt geschäftsmäßig ist tatsächlich der International Sales. Also ich habe ja vorher gesagt, die Ausbildung gibt es jetzt auf Englisch und da gehe ich jetzt tatsächlich rein. Da möchte ich auch in den Markt gehen und merke auch schon, dass das teilweise deutlich leichter ist als in Deutschland. In Deutschland hat man bei psychometrischen Verfahren echt noch oft so die Manschetten an, wenn du da nach Skandinavien, Benelux, in die USA. Das ist völlig normal, dass die Leute Profilings, Assessments, psychometrische Verfahren nutzen. Also habe ich richtig Lust drauf. Mhm. Meine zweite Sache, die jetzt in wenigen Wochen startet, ist, dass ich das Buch, was ich letzten März rausgebracht habe, auf Englisch tatsächlich auch übersetze und dann veröffentliche, damit es am internationalen Markt eben auch hier rauskommen kann. Und mein letzter Punkt ist, das letzte Jahr hat ganz schön gezehrt. Und Stress ist ja nicht unbedingt immer dazu da, dass man abmagert. Mein Hausarzt hat mal gesagt, wenn der Weg über den Kühlschrank führt, dann ist es schwierig. Also körperliche Fitness, um es kurz zu machen, ist für dieses Jahr angesagt, weil einfach jedes Kilo, was zu viel dran ist, kostet am Ende eigentlich Energie und ist ein Stück weit Raubbau. Ja. Aber dabei eben auch die mentale Gesundheit nicht vergessen.
Ja, also an der Stelle dann komm unbedingt drauf auf diese Insel, dann von deiner auf diese Insel, dann kannst du mit Anja, mit meiner Frau, die du ja auch kennst, kannst du, weil sie ja Personal Training ist und auch Resilienz- und Achtsamkeitsexpertin, dann kannst du da natürlich top arbeiten. Dann, also und du kannst mit mir den Vulkan hochklettern bei uns hinterm Haus. Also das ist auch immer cool. Also
Mensch, das ist jetzt aber sehr vielversprechend.
Hör mal, das sagen wir ja ganz bewusst im Podcast, damit wir ein paar Flöcke einrahmen, da auch ganz klar.
Genau.
Kriegst du hin. Sehr gut. Ich sag dir wieder mal, ich habe gar nicht gezählt, wie viele Podcasts wir schon gemacht haben. 4, 5, sowas.
Ja, 5 bestimmt.
Bestimmt, denke ich auch. Es macht immer wieder große Freude. Man sollte meinen, Mensch, Profiling Values, wertegestütztes Herangehen, das kennen wir jetzt. Nee, das entfalten wir, glaube ich, immer wieder. Und ich erlebe an dir einfach auch, gerade wenn du sagst, ich will jetzt auch international an dieses Thema rangehen. Ich glaube, das tut uns gut einfach auch, wenn wir da, ich sag mal, weiter als Deutschland, Europa denken. Und bei Self-Leadership ist es dasselbe. Ich habe auch nicht ohne Grund mein Buch vor einer Weile auf Englisch rausgebracht. Da freue ich mich drauf und da werden wir uns sicherlich auch in naher Zukunft nochmal im Podcast drüber unterhalten.
Genau, und in meinem Podcast bist du ja auch ganz bald zu Gast.
Stimmt.
Da freue ich mich auch drauf.
Auch sehr, genau. Also das ist für mich natürlich auch nochmal klasse wieder. Ich finde es schön, wenn wir uns sozusagen gegenseitig auch unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen. Wir haben viele Schnittmengen, aber wir haben auch durchaus unterschiedliche, sich ergänzende Ansätze. Also von daher immer wieder eine große Freude. Und ich sage dir an dieser Stelle mal wieder vielen Dank und auf bald.
Ja, danke. Und wer in den Podcast von uns reinhören will, der heißt Werteimpulse, der Podcast für Potenzialentwicklung. Und Burkhard, dir auch ganz herzlichen Dank. Bis auf ganz bald. Ciao.
Bis auf sehr bald. Und den Link packen wir zu deinem Podcast natürlich auch in die Shownotes. Auf bald.
Danke.
Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Soweit mein Gespräch mit dem Experten und Freund Dr. Ulrich Vogel von Profiling Values zum Jahresstart. Ich bin mir sicher, wir haben Ihnen Mut gemacht und Sie auf einige Ideen gebracht. Nutzen Sie die Anregung. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wie immer eine wirksame Zeit. Ihr Burkhard Benzmann.
Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!